So, dann machen wir einmal den Geräuschtest, den Soundcheck. Die Technik sagt es gut. Ja, dann heiße ich euch herzlich willkommen zu diesem sehr schönen warmen Sonntag. Kinderstunde verabschiedet sich gerade schon. Jetzt haben wir gar nicht extra gebetet für die Kinder, aber ich denke, den Segen nehmen wir noch mit, wenn ich für das Wort jetzt auch noch bete. Das möchte ich kurz unter den Segen des Herrn stellen, die Wortverkündigung. Und dabei möchte ich auch die Kinder noch ins Gebet einschließen. Ihr könnt euch kurz noch erheben, einmal noch die Gliedmaßen durchlüften. Herr Jesus, ich danke dir für den Tag, dass es ein warmer Tag ist, ein Sommertag. Ich danke dir, dass es diese Jahreszeiten gibt, die uns daran erinnern, dass es im Moment alles noch nicht zu Ende ist, was du tust. Dass Sachen immer wiederkehren, bis du die Dinge zur Erfüllung bringst. Danke, dass wir das sogar in diesem Zyklus der Jahreszeiten sehen und dass der Sommer, der jetzt da ist, uns auch daran erinnert, wie alles wieder Frucht bringt, wie alles blüht, wie alles wächst. Und dass es aber noch nicht vollendet ist alles, immer wiederkehrt. Ich danke dir jetzt für diese Gemeinde, ich danke dir für das, was getan wird, nicht nur jetzt hier im Wort, das wir uns anschauen, sondern auch in der Kinderstunde, dass es diese Betreuung hier gibt. Dafür danke ich dir und dass die Eltern und die Familien hier da sein können, dass es möglich ist, die Gemeinschaft zu haben. Ich weiß, dass alle jetzt, vielleicht der ein oder andere auch mit ein bisschen mehr oder weniger Stress heute Morgen sich vorbereitet hat. Jeder hat geschaut, dass er an diesem warmen Tag sich richtig eingedeckt hat für diesen Gottesdienst. Hilf, dass wir alle jetzt zur Ruhe kommen, dass wir uns fokussieren, dass wir jetzt ankommen und uns öffnen für das Wort, da wir jetzt noch Schatten haben, das nutzen dürfen, den du uns schenkst hier. Danke, dass du uns segnen magst durch dein Wort. Es ist immer Segen, Herr. Aber Herr, ich bin aus mir heraus nicht fähig, das zu transportieren, was die ganze Wahrheit ist in deinem Wort. Und so bitte ich dich, dass das, was recht ist in dem, was gesagt wird, dass du es autorisierst, dass du es bevollmächtigst, dass du uns das Weiterbringen schenkst in jedem Herz, in jede Seele, die hier ist heute. Amen. Ein schöner, warmer Sommertag und ich bin froh, dass trotz der heißen Temperaturen sich doch viele eingefunden haben und begrüße eben alle nochmal recht herzlich, auch die Gäste. Ich selbst weiß natürlich nicht genau, welches Gesicht jetzt nur heute da ist oder öfter schon da war, weil ich selbst ja ab und zu auch Gast bin. Ich möchte heute uns nochmal an ein Thema erinnern, das uns alle, wenn wir im Glauben sind, schon sicher oft, ja, sagen wir mal, oft beschäftigt hat. Und das ist ein Thema, wie gehen wir mit dem Wort Gottes um? Wie sehen wir das Wort Gottes, mit dem wir uns immer wieder beschäftigen, mit dem wir uns auseinandersetzen im Alltagsleben? Ein großer Teil des Wortes Gottes besteht aus Regeln. Das ist, wie viele von uns auch am Anfang vielleicht das Lesen so hineinwachsen. Und viel im Wort Gottes, vor allem im Alten Testament, hat mit etwas zu tun, das wir das Gesetz nennen. Keiner von euch ist, was das Thema betrifft, ganz neu. Und ihr alle habt viel Lehre zu diesem Gesetzesthema schon bekommen. Mich hat es stark beschäftigt und ich möchte euch einfach mein Verständnis zu einem ganz wichtigen Text im Römerbrief dazu heute weitergeben. Und hoffe, dass der Herr das einfach segnet. Ich möchte, bevor ich in den Römerbrief hineingehe, aber einen anderen Text lesen, der ein bisschen ein Kontrast vielleicht zu dieser Passage in Römer ist. Und zwar geht es um ein paar Verse aus dem Psalm 119. Es ist ziemlich auffallend, was in diesem Psalm 119 für eine Haltung gegenüber dem Gesetz Gottes drin steckt. Und was dann aber im Römerbrief wir über dieses Gesetz und über dieses Ringen mit dem Gesetz lernen. Wir sind ja jetzt, sagen wir mal ehrlich, wir sind ja in einer Situation, wo in der Welt die Sachen irgendwie ganz offensichtlich immer schwieriger werden. Ja? Durch die Medien, durch Social Media bekommen wir immer mehr von Konflikten mit. Es scheint immer mehr zu geben. Es gibt richtig offene Kriege, die auch uns betreffen, ziemlich nah an uns dran. Das Klima scheint sich ja tatsächlich sehr nachteilig auch zu verschlechtern, Wasser wird knapp werden, die Hitzewellen werden mehr, die Ernten werden schlechter werden. Das sind Sachen, die mittel- bis langfristig scheinbar jetzt ja wirklich kommen. Da kann man jetzt darüber sagen, was man will, aber das sieht ja danach aus. Wir waren jetzt erst im Urlaub in einem Land, wo generell eh nicht so viel Wasser ist. Und sind wir wieder zurückgekommen und dann ist mir wieder klar geworden, was für ein unermesslicher Reichtum das ist, hier den Wasserhahn aufzudrehen. Und du kannst mit diesem Wasser, du duschst dich mit Trinkwasser. Das ist ungeheuerlich. Das können wir hier machen, aber es können nicht so viele auf der Welt machen. Und es wird anders werden. Die Dinge werden anders werden. Die Dinge werden härter werden. Das Leben wird härter werden. Vielleicht die jetzige Generation noch nicht so, die danach noch nicht ganz so. Aber das kommt, das sieht sehr danach aus. Ja? Und die Frage ist, es wird so ein bisschen wie ein Sieb, glaube ich, auch werden. Es wird wie so ein Sieb werden, wo dann auch ein paar vielleicht sogar, die in einer Gemeinde sind, sich überlegen werden, wie sehr mag ich Gott jetzt noch, wenn mein Leben so unbequem wird? Wie sehr mag ich Gott noch, wenn so der Komfort, den ich so habe, wie sehr mag ich ihn? Wie sehr möchte ich ihm noch folgen, wenn dieser Komfort weggeht? Und wir haben eine Menge Komfort. Selbst wenn es jetzt ein bisschen warm ist, aber seien wir ehrlich, ja, bei uns geht es ziemlich gut. Das sagt jeder Prediger, oder? Wie wird es mit dem Wort Gottes? Wie sehr werden wir es mögen? Wie sehr werden wir uns darum bemühen, es zu halten, danach zu leben, wenn es nicht mehr so komfortabel ist um uns herum? Ich möchte Psalm 119, die ersten paar Verse lesen, als Einstieg zu diesem Thema heute. Schaut euch einfach mal die Haltung an von dieser Person, die das hier schreibt. Lasst mal auf euch wirken. Ich mache das heute ein bisschen so hemdsärmelig. Ja. Ich löse mich so ein bisschen von meinem Skript auch. Psalm 119, ab Vers 1. Glückselig sind, die im Weg untadelig sind. Ist jemand von euch untadelig? Wer möchte sagen, er ist untadelig? Jetzt kommt die nächste Frage, wer von euch ist glückselig? Keiner ist untadelig, also ist keiner glückselig. Na, jetzt, Moment. Glückselig, die im Weg untadelig sind, die im Gesetz des Herrn wandeln. Das ist jetzt das Wort Gottes. Das ist ein klares Statement. Die im Gesetz des Herrn wandeln. Glückselig sind, die seine Zeugnisse bewahren. Die ihn von ganzem Herzen suchen. Die auch kein Unrecht tun. Also kein Unrecht, nicht nur wenig Unrecht, die kein Unrecht tun, die auf seinen Wegen wandeln. Also das ist jemand, der sich damit beschäftigt, immer auf diesen Wegen Gottes zu wandeln. Das ist ja der Hauptlebenszweck irgendwie an dieser Person hier. Du hast deine Vorschriften geboten, dass man sie eifrig beobachte. Oh, dass doch meine Wege beständig wären, um deine Ordnungen zu halten. Dann werde ich nicht beschämt werden, wenn ich beachte alle deine Gebote. Ich will dich preisen mit aufrichtigem Herzen, wenn ich gelernt habe, die Bestimmungen deiner Gerechtigkeit. Also der ist ja erfüllt davon. Das macht ihm richtig Spaß. Der hat eine große Freude an diesen Bestimmungen, an diesem Gesetz. Deine Ordnungen will ich halten. Verlass mich nicht ganz und gar. Wodurch hält ein Jüngling seinen Pfad rein, also sein Tun, das ganze Handeln des Lebens, indem er sich bewahrt nach deinem Wort? Muss mir vor Gott reinhalten. Also ist das mein Maßstab. Mit meinem ganzen Herzen habe ich dich gesucht, sagt er jetzt. Er hat es gemacht. Lass mich nicht abirren von deinen Geboten. In meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Das habe ich gemacht. Ist gut, sagt er. Oder sie, aber wahrscheinlich eher er. Gepriesen seist du, Herr, lehre mich deine Ordnungen. Mit meinen Lippen habe ich erzählt alle Bestimmungen deines Mundes. An dem Weg deiner Zeugnisse habe ich Freude. Mehr als an allem Reichtum. Deine Vorschriften will ich bedenken und beachten deine Pfade. An deinen Satzungen habe ich meine Lust. Das sind ja die Satzungen, also das ist ja vor allem das Alte Testament, um was er hier, also zunächst einmal würde man sagen, da geht es ja um das Alte Testament. Er hat seine Lust an den Opfervorschriften, er hat seine Lust an den Aussprüchen Gott, an allem. Dein Wort vergesse ich nicht. Tue Gutes an deinem Knecht, so werde ich leben. Ich will dein Wort halten. Öffne meine Augen, damit ich schaue die Wunder aus deinem Gesetz. Der will sogar noch mehr, der will sogar noch tiefer gehen. Der sagt eigentlich, ich halte das, ich beschäftige mich permanent damit. Mein Leben besteht daraus, eigentlich dein Gesetz zu halten. Das ist mein ganzer Zweck eigentlich fast, kann man hier sagen. Aber er will sogar noch mehr haben, also er lächzt gerade dazu danach. Öffne meine Augen, damit ich schaue die Wunder aus deinem Gesetz. Ein Gast bin ich im Land, verbirg nicht vor mir deine Gebote. Ja. Meine Seele zermürbt sich vor Verlangen nach deinen Bestimmungen zu aller Zeit. Boah. Also, ja, das ist schon, das ist für mich ein, ich bleib mal da stehen, ja. Also der geht ja noch ein bisschen weiter, dieser Psalm, das wisst ihr, das ist der längste, also bitte korrigier mich, lieber Pastor, wenn das nicht stimmt, aber so wie ich weiß, ist das mit Abstand der längste Psalm. Das ist ja ein Ausdruck tiefster Bewunderung gegenüber dem Wort Gottes. Das hat ein echter Mensch geschrieben. Das ist von Gott inspiriert worden, aber es hat eine Person geschrieben, die so bewegt war, durch diese, also ich kenne wirklich im Wort Gottes kein anderes Zeugnis, wie jemand so viel Herrlichkeit und Ehre und Reinheit im Gesetz, in den Geboten Gottes für sich entdeckt hat. Das ist so eine Bewunderung, drückt es hier aus, gegenüber dem Gesetz, den Geboten und den Statuten Gottes. Seine Bewunderung, was diese Gesetze machen, was es bedeutet, wie heilig dieser Gott ist, der diese Gesetze gibt. Ich kenne also wirklich keinen tiefgründigeren Ausdruck des Bemühens um Gottes Gebote als das. Also im Alten Testament. Also das ist so tief, es geht so lang auch. Du kannst ja diesen Psalm weiterlesen, es wird sich nicht fundamental ändern. Also das Thema an sich, das ist dort drin. Wenn man das so liest, dann würde man sich rein vom Charakter dieser Person hier, da würde man sich doch fast gern danach ausstrecken, oder? Ich meine, wie schön wäre das, wenn ich mal einfach einen Tag lang ohne irgendwelche Verpflichtungen mich nur mit der Bibel hinsetzen könnte. Gerade wirklich, zum Beispiel jetzt an so einem schönen heißen Sommertag, du setzt dich mit einem kühlen Getränk in den Schatten oder vielleicht sogar in einem kühlen Kellerraum und es ist einfach nur Zeit, das zu lesen. Und du kannst vor allem in der Zeit, wo du das liest, auch nichts falsch machen. Das ist auch gut. Ja, du kannst keine Fehler machen. Du studierst es einfach nur. Das ist der beste Weg, oder? Ständig lesen und dann kannst du nichts falsch machen. Könnte man fast meinen. Aber das ist so der optimale Fall. So möchte ich eigentlich, denkt man zuerst einmal, so möchte ich sein. Also ich möchte eigentlich nichts anderes, als nur noch Gebote halten. Da hat jemand so viel Lust daran. Wow. Aber jetzt möchte ich mal, um das Ganze in ein anderes Licht zu rücken, im Römerbrief was lesen, im Kapitel 7. Und zwar ab Vers 14. Römer Kapitel 7, ab Vers 14. Ich lasse dieses erste Wort in diesem Briefentext lasse ich weg, damit es ein schönerer Satz wird. Ich erkläre es aber dann gleich. Römer 7, ab Vers 14. Wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich und die Sünde verkauft. Das heißt, das Gesetz ist geistlich, ich bin aber leider nicht so geistlich. Ich bin fleischlich, sagte der Schreiber hier. Das ist wahrscheinlich ein anderer gewesen als Psalm 119, oder? Das ist ja vollkommen anders, oder? Psalm 119 sagt, der kümmert sich gar nicht um das Problem, dass er eigentlich fleischlich ist. Er sagt, das Gesetz ist herrlich, ich will es einfach nur noch halten, ich beschäftige mich damit ständig. Aber der Römer 7, der Paulus, der sagt, ja, Moment, da gibt es ein Problem. Das Gesetz ist geistlich, ich bin aber fleischlich. Ich bin unter die Sünde versklavt, kann man auch das übersetzen, verkauft. Also die Bedeutung ist, ich bin eigentlich total festgebunden durch die Sünde, da hänge ich drin, da komme ich gar nicht raus. Denn, sagt er, was ich tue, das verstehe ich nicht. Also in einigen Übersetzungen steht, was ich tatsächlich tue jeden Tag in meinem Alltagsleben, das erkenne ich nicht, heißt er hier. Aber das griechische Wort kann auch gut übersetzt werden als, ich verstehe das gar nicht. Was in mir passiert mit meinem Tun, was ich vollbringe, was ich tue, das verstehe ich nicht. Denn nicht, was ich will, das tue ich, sondern das, was ich hasse, das übe ich aus. Er meint also, er sündigt, obwohl er eigentlich gar nicht sündigen möchte. Das ist sein Problem, das wisst ihr, denke ich, aus diesem, ihr kennt diese Passage. Die Frage ist nur, wie wird sie verstanden? Wenn ich aber das, was ich nicht will, also sündigen, ausübe, dann stimme ich dem Gesetz bei, dass es eine Berechtigung hat, dass es gut ist. Nun aber vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden. Ich würde ja gerne nicht sündigen. Aber das Vollbringen des Guten ist bei mir nicht vorhanden. Und das Gute, das ich will, ich möchte das eigentlich, das übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich eigentlich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so verbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Ich finde also das Gesetz, aber nicht das Gesetz Gottes, sondern ich finde ein ganz anderes Gesetz jetzt, dass bei mir, der ich das Gute will, nur das Böse vorhanden ist. Das ist ja vollkommen anders als Psalm 119. Ja? Das sind ja zwei verschiedene Welten, oder? Psalm 119, der sagt, das halte ich, das will ich, ich habe totale Lust daran und es geht mir gut dabei. Der hat kein Problem. Psalm 119, der Schreiber, der hat dieses Problem, das sieht er noch gar nicht, scheinbar. Ja? Scheinbar. Ich finde also das Gesetz, Römer 7, Vers 21, ich finde also das Gesetz, das bei mir, der ich das Gute ja will, ich möchte es eigentlich halten, das Gesetz, nur das Böse vorhanden ist. Ich kann das nicht machen. Denn ich habe nach dem inneren Menschen, also geistig, mental, ich habe eigentlich schon Wohlgefallen am Gesetz Gottes, sagt er. Aber ich sehe ein anderes Gesetz, eine Gesetzmäßigkeit, ein Prinzip, leider, sehe ich in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet. Es gibt einen Mechanismus, eine Maschine in mir, die, obwohl ich es gar nicht möchte, mich sündigen lässt. Also, obwohl ich eigentlich Gottes Gesetz halten möchte, sündige ich. Ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt unter dieses Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, sagt er. Hier, Psalm 119, ich habe so eine Lust, ich verzehre mich nach mehr, gib mir mehr Gebote. Was würde er schreiben in Römer 7? Bitte nicht noch mehr, ich breche ja eh alle schon, ja? Ich halte ja das hier sowieso nicht ein, nicht noch mehr. Würde man fast jetzt meinen. Aber Psalm 19 sagt, mehr, 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 lehre sie mich, mehr, her damit. Das ist überspitzt jetzt. Es ist ein großer Unterschied eigentlich, möchte man sagen. Ich elender Mensch, sagt Paulus in seiner Beschreibung hier, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Und die Auflösung ist natürlich klar, die kommt natürlich jetzt. Es gibt jemanden, der dieses Problem löst. Denn durch dieses Sündigen wird man schuldig, das wisst ihr alle, durch diese Schuld wird nur durch Jesus Christus aufgelöst, gesühnt. So. Also das sind zwei scheinbar ganz unterschiedliche Welten. Würden wir Psalm 119 und Römer 7 als zwei verschiedene Personen vor uns hinstellen, dann wäre das so, der Psalmist, der hat geradezu seine Lust am Gesetz und der in Römer 7, der ist total frustriert. Also frustriert nicht, aber er ist wie soll ich sagen, er ist irgendwie noch anders realistischer. Der erkennt in sich etwas, was ihm diese Lust am Gesetz vermutlich etwas nimmt. Also so könnte man es zumindest sehen. Der eine kann nicht genug davon bekommen und der andere ist ein elender Mensch, der nicht im Traum daran denken kann, jemals Gottes Gesetz ganz Folge zu leisten. Und das weiß er auch. Das ist, wie Paulus das beschreibt. Wie kann Psalm 119 jemand darstellen, der davon ausgeht fast eigentlich, dass er Gottes Gesetz eigentlich einhält, dass er eigentlich gut dasteht vor Gott dadurch? Wie kann er das machen, der Psalm 119? Ja, das macht er ja scheinbar recht deutlich. Und die Frage ist auch, ist das, wonach wir uns ausstrecken sollen? Weil wenn man Psalm 119 liest, als Ermutigung, also ich kenne einen Pastor, der hat also wirklich jeden Sonntag vor dem Gottesdienst und auch vor der Sonntagsschule, die haben so eine Sonntagsbibelstunde gemacht vor dem Gottesdienst noch, der hat die Gewohnheit gehabt, dass er jeden Tag zu Hause, bei sich zu Hause, bevor er überhaupt zur Gemeinde gefahren ist, den ganzen Psalm 119 durchgelesen hat, für sich, jeden Sonntag. Und das war ein Lebenselixier für ihn, ein geistliches wirklich. Das hat er auch ganz oft gesagt in den Gottesdiensten. Hat es furchtbar gern gemacht. Hat natürlich die Erlösung in Christus gepredigt, aber hat trotzdem diesen Psalm. Das war ein Antrieb für ihn, das hat man genau gemerkt. Er wollte so sein. Er wollte möglichst alles halten. Für ihn war es ganz klar, es gibt ganz, ganz viele Sachen, die man halt tut und die man halt nicht tut. Ist es das, das geht gar nicht um Kritik, aber er hat sich, obwohl er die Gnade in Christus gepredigt hat, danach total ausgestreckt, nach diesem Psalm 119, der so ständig sichtig daraufhin ausrichtet. Wenn man Römer 7, also diesen Teil, liest, dann könnte man fast meinen, und das ist jetzt wichtig, dass Paulus jetzt hier einen Menschen beschreibt, der tatsächlich Jesus Christus schon kennt. Ich selbst bin tatsächlich in der Meinung, vom Glauben her auch groß geworden, dass in diesem Abschnitt in Römer 7, da wird eine Person beschrieben, die sagt, die eigentlich gläubig ist, aber immer wieder trotzdem eben sündigt. Das ist ein Verständnis der Passage, das hatte ich lange selbst. Und wenn ihr dieses Verständnis habt, möchte ich es euch auch nicht absprechen. Ich möchte aber einfach erklären, warum ich es mittlerweile anders sehe. Dieser Abschnitt in Römer 7, das lesen einige, die ich kenne. Ich könnte viele nennen. Ich könnte spontan ganz, ganz viele nennen, die wirklich sagen, in diesem Abschnitt wird ein Mensch beschrieben, der sagt, ich tue etwas, obwohl ich es gar nicht will. Das klingt ja nach jemandem, der die Rettung in Christus hat. Der weiß, der von der Sünde weiß, der von Jesus weiß. Es klingt nach jemandem, der nicht sündigen will, weil er Jesus Christus kennt, aber leider trotzdem sündigt. Es klingt sehr stark danach. Also diese Art und Weise, diese Römerpassage zu verstehen, da kenne ich wirklich diverse Geschwister, die das so sehen. Das ist aber, denke ich, so nicht. Diese Passage klingt ja sehr philosophisch so ein bisschen. Sie sagt ja, ich tue was, was ich gar nicht will und was ich tue, das verstehe ich nicht und eigentlich tue ich es nicht wirklich selber, sondern etwas in mir tut das Böse. Das ist so ein bisschen psychotherapiemäßig, ne? So Selbstanalyse, so ein bisschen. Und hier ist es ganz wichtig und das möchte ich allen von uns nochmal ganz arg ans Herz legen, ganz besonders auch beim Paulus. Wann immer ihr Texte von Paulus habt, sei es der Römerbrief, sei es egal was, fangt nicht irgendwo mitten in einem Kapitel an, einen Brief von Paulus zu lesen. Weil dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man auf einen Zweig rauskommt, den Paulus nicht gemeint hat, ziemlich groß. Paulus hat den Brief an die Römer geschrieben, um ihnen zu erklären, wie sie in diese ganze Geschichte mit Jesus Christus hineinpassen, denn viele der Römer waren nicht Juden. Es waren keine Juden. Aber Jesus Christus ist ein Messias, der aus dem jüdischen Kulturkreis kommt, aus dem Judentum entstammt ist. Das Heil kommt aus den Juden, so heißt es doch, ne? Genau. So. Noch geht's. Noch müssen wir nicht abbrechen. So. Und wenn eine Sache aus dem Judentum kommt, dann ist das natürlich für Nicht-Juden eine ganz interessante Frage. Wie passen wir da rein? Wir sind ja selber nicht Juden. Wir tun nicht die Dinge, die die Juden tun. Wir halten nicht die Gesetze der Juden ein. Wir benehmen uns nicht wie die Juden. Wir haben nicht die Essensvorschriften wie die Juden. Wir gehen nicht in den Tempel, in den die Juden gehen und so weiter und so fort. Es war wirklich nicht einfach, glaube ich, für die Geschwister in Rom damals zu verstehen, wie sie wirklich glaubhaft zu Jesus auch dazugehören, obwohl sie nicht Juden sind. Ich glaube, dass man einen Juden in Rom sehr leicht erkannt hat. Also spätestens, wenn man mit ihm zum Essen gegangen ist. An seinem Dialekt, an seinem Akzent vielleicht, wie vielleicht das damalige Italienisch gesprochen hat, also Lateinisch oder vielleicht sogar Griechisch. Ich glaube, das war ziemlich klar. Das heißt, und wenn jetzt natürlich eine Nachricht kommt, eine Botschaft kommt, es gibt ein Heil, einen Messias, der kommt aber von diesem Volk Israel, das sich dermaßen absondert mit allem, was es tut. Die kleiden sich allein schon anders. Ja? Oder viele. Oder auch heute einen orthodoxen Juden, den erkennst du sofort. Das fällt sofort auf. Wie gehören wir da dazu? Wie gehören wir da rein? Und einer der wichtigen Zwecke, den Paulus im ganzen Römerbrief verfolgt, also die ersten paar Kapitel, ist, so wie ich es verstehe auch, nicht nur das Evangelium in kompakter Form zu erklären, sondern denen auch zu erklären, wie sie da reingehören. Wie das sein kann. Ich meine, das Volk Israel hat so viele Jahrhunderte dieses Gesetz versucht zu befolgen. Das war eine Welt für sich. Die anderen Nationen hatten sowas nicht. Also zumindest nicht in der Tiefe. Es war ganz klar. Und jetzt plötzlich heißt es, ihr könnt auch dazu gehören, zu diesem Jesus, der aus diesem Volk Israel kommt. Wie geht das? Und was heißt das für uns? Müssen wir uns beschneiden lassen und solche Dinge? Und ich erkläre das Ganze jetzt deswegen, damit wir das Kapitel 7 richtig verstehen. Deswegen mache ich dies hole ich jetzt aus. Paulus erklärt von Anfang an, und er muss erklären, wie eine Sache, die so eigentlich unrömisch ist, das Ganze mit dem Judentum und so weiter, wie das sein kann, dass ein Römer da reinpasst. Wie kann das sein? Weil es ist ganz klar, die wissen, Jesus kommt aus Israel und Israel ist unter dem Gesetz. Wie funktioniert das dann? Das Gesetz hat so viel Raum eingenommen für Israel, dass es ganz komisch einfach erscheint. Wie ist es möglich, dass wir Teil dieser Sache sind? Und Paulus macht viel, um zu erklären, warum ein Volk Israel, das so lange dieses Gesetz einhalten musste, jetzt plötzlich sich öffnet vom Heil her, auch für Nicht-Israeliten, kann man fast sagen, ja? Das heißt, Paulus verwendet viel, viel Arbeit und Aufwand, um zu erklären, warum das Gesetz denn da ist, wenn man jetzt aus Gnade errettet wird. Warum ist das so? Und in diesem Zug erklärt Paulus, warum das Gesetz überhaupt da war. Ich meine, das Gesetz war ja, hunderte und hunderte von Jahren war das Gesetz da. Das war da. Und Paulus sagt aber auch, aus dem Gesetz kannst du vor Gott nicht bestehen. Das sagt er auch. Ich würde jetzt gerne noch ein paar Verse lesen, aber meine Notizen blasen sonst weg. Das heißt, Paulus erklärt, und er muss den Römern erklären, warum dieses Gesetz so lange da war, obwohl es einem gar nicht vor Gott Heil gibt. Man kommt über das Gesetz nicht in den Himmel, ganz platt ausgedrückt. Und Paulus muss es denen erklären, weil er erklärt ihnen ja, sie werden ohne das Gesetz errettet. Aber sie wissen ganz genau, der Messias kommt aus einem Volk, das ständig mit diesem Gesetz zu tun hatte. Und auf diesem Weg ist Paulus, wenn er im Kapitel 7 das beschreibt, was wir gelesen haben. Das heißt, Paulus beschreibt im Kapitel 7 nicht jemand, der Jesus schon kennt, sondern er beschreibt, was das Gesetz tut. Er beschreibt, was das Gesetz tut. Er beschreibt, warum es da ist. Er sagt, aus dem Gesetz kommt, das steht im Römer Kapitel 3 auch drin, es kommt die Erkenntnis der Sünde. Und das ist was ganz Wichtiges, auch für uns am Abschluss der Predigt dann. Das bedeutet, wenn wir jetzt das nochmal lesen, und ich würde das gern tun, um euch dann nochmal mit reinzunehmen, im Römer 7, da fängt er jetzt im Vers 13, fange ich dieses Mal an und gehe jetzt mal Vers für Vers kurz durch. Römer 7, Vers 13. Das sagt Paulus auch ganz interessanterweise, nachdem er erklärt hat, dass das Gesetz eigentlich jemanden ja dazu bringen muss, zu sündigen eigentlich, und nicht zu sündigen, aber dass man schuldig wird vor dem Gesetz. Dann fragt Paulus hier diese hypothetische Frage. Er sagt, ist denn das Gute eigentlich das Gesetz, das von Gott kommt, das mich als Sünder eigentlich offengelegt hat, mich verurteilt, schuldig gemacht hat vor Gott? Ist das gute Gesetz eigentlich mir zum Tod geworden? Und da sagt Paulus, nein, 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 das sei fern. Sondern die Sünde, damit sie als Sünde erschiene. Sie ist mir zum Tod geworden, indem sie durch das Gute, durch das Gesetz, mir den Tod bewirkte, damit die Sünde überaus sündig würde durch das Gebot. Und jetzt kommt was Wichtiges. Denn wir wissen, Römer 7, Vers 14, wir wissen, dass das Gesetz einen geistlichen Zweck hat. Ich hatte das in einer anderen Predigt schon mal gesagt. Das Gesetz wurde von Gott nicht gegeben, um zu retten, sondern um einen Weg zu weisen. Und ich weiß, in euren Köpfen geht, in einigen Köpfen geht vielleicht diese Frage rum, warum erzählt ihr uns das alles? Das haben wir schon so oft gehört. Und ich hoffe, ich kann das euch ganz am Ende der Predigt noch beantworten, warum es so wichtig ist, warum es auch für uns wichtig ist. Wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich unter die Sünde versklavt. Was Paulus hier beschreibt, und ich lese die Verse gleich weiter, er beschreibt einen Fall, in dem ein Mensch, der jetzt noch nicht gemerkt hat, er braucht Jesus, wo ein Mensch unter das Gesetz drunter getan wird. Also angenommen, du bist jetzt ein junger Mann, eine junge Frau im Judentum und du bist 12 Jahre alt. Und mit 12 Jahren, also die Jungs, die wurden damals, da wurdest du mit 12 Jahren initiiert. Du wurdest ein Sohn der Tora, wurdest du dann. Habt ihr schon mal gehört? Ab 12 bist du ein Sohn der Tora. Das heißt, ab 12 gilt's. Es gilt davor auch schon, aber ab 12 gilt es besonders. Ab 12 wirst du selber auch mitverantwortlich gemacht, das Gesetz zu halten. Das heißt, wenn du 12 Jahre alt geworden bist, dann wurde es richtig ernst. Und dann hat so ein junger Mann, so ein Jüngling, der seinen Pfad reinbewahren möchte, laut Psalm 119, hat plötzlich gemerkt, oh, das Gesetz, das beißt aber ganz schön. Er merkt plötzlich, ja, ich meine, jeder um mich rum in Volk Israel hält das Gesetz ein. Ich möchte es so ja machen, ich möchte nicht rausstechen als der eine, der es nicht schafft. Der sagt jetzt hier, ei, das beißt aber ganz schön, ich kann das ja gar nicht alles, sagt er im Vers 15, das, was ich vollbringe, ich verstehe nicht, was mit mir los ist. Ich habe das Gesetz, jetzt bin ich 12 Jahre alt, jetzt möchte ich das einhalten, aber ich vollbringe das nicht. Nicht, was ich will, ich möchte das Gesetz halten, ich habe es jetzt bekommen, ich weiß, ich muss es halten, das tue ich, sondern was ich hasse, übe ich aus. Und Paulus sagt, wenn ich in so einer Situation bin, wenn ich das, was ich nicht will, trotzdem tue, dann stimme ich dem Gesetz dadurch zu, dass es gut ist, dass es richtig ist, dass es ein Gesetz gibt. Nun aber vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden. Aber das Vollbringen des Guten ist es nicht. Also auch hier, das ist eine Person. Da geht es nicht darum, Paulus erklärt nicht, naja, das ist ein Gläubiger an Jesus Christus, der halt damit ringt, ab und zu sündigen. Das habe ich früher so gedacht, aber das glaube ich nicht. Denn Paulus erklärt ja gerade was ganz anderes. Er erklärt, warum es das Gesetz überhaupt gibt. Warum war das nötig? Hunderte und Hunderte und Hunderte von Jahren hat ein Volk dieses Gesetz gehabt. Und jetzt heißt es plötzlich, man wird dadurch nicht gerettet. Warum nicht? Weil es einen anderen Zweck hatte. Und deswegen erklärt hier, es soll eine Reise sein. Wenn du das Gesetz hast und drunter stehst, bist du auf einer Reise. Wohin? Und der Endpunkt dieser Reise, das Ziel ist zu verstehen, dass du Christus brauchst. Und das ist, was er beschreibt. Deswegen erklärt er, wie funktioniert es, dass man aus dem Gesetz die Erkenntnis der Sünde kriegt. Wie funktioniert das? Er muss es erklären. Er muss liefern. Er muss den Römern das liefern. Ich lese nochmal in Römer 7, Vers 19. Das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Das heißt, da ist ein Mensch, entweder jemand jung im Judentum oder selbst vielleicht Adam und Eva, das passt auf die ja fast auch. Das passt ja auf den ersten Archetyp des Menschen auch schon. Das passt auf Paulus selbst sogar auch persönlich, wenn man ganz ehrlich ist. Der hat die Reise auch gemacht, da bin ich mir sicher. Der hat das auch gemerkt, bevor er Christus auf dem Weg nach Damaskus getroffen hat. Da hat er es letztlich auch schon gelernt. Und da heißt es im Vers 22, denn ich habe nach dem inneren Menschen Wohlgefallen am Gesetz Gottes. Ich finde es schon richtig. Aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Wollens, meines Sinnes widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern drin ist. Das heißt, dadurch, dass dieser Mensch, der eigentlich das Gesetz versucht zu halten, das kann im Judentum sein, das kann die Eva im Garten Eden gewesen sein, ja? Da gab es ja auch ein Gebot. Dadurch, dass diese Menschen permanent gegen diese Wand laufen, entdecken sie wirklich, wahrhaftig, nicht nur theoretisch und theologisch, sondern wahrhaftig in sich selber merken sie es wirklich. In mir ist ein Prinzip, das so stark ist. Und das Gesetz zeigt mir das permanent, weil ich renne permanent gegen die Wand des Gesetzes. Es ist so stark, das ist eine Gesetzmäßigkeit, an der kann ich gar nichts machen. Das ist wie wenn ich selber versuchen würde, irgendwie die Gezeiten zu beeinflussen. Das werde ich nicht können. Ich bin machtlos. Ich bin verkauft unter diese Sünde. Versklavt heißt es auch. Ich möchte noch eine Parallele noch angucken, und zwar Römer 7, Vers 5. Schaue ich noch kurz an. Paulus macht dir diesen Vorbau zu dieser Passage. Er sagt, Römer 7, Vers 5, als wir im Fleisch waren, wirkten die Leidenschaften der Sünden, die durch das Gesetz erregt wurden, in unseren Gliedern, um dem Tod Frucht zu bringen. Jetzt aber, also in Jesus Christus, sagt er hier, sind wir vom Gesetz losgemacht, da wir dem gestorben sind, mit Christus zusammen, worin wir festgehalten wurden, sodass wir in dem Neuen des Geistes dienen und nicht im Alten des Buchstabens. Was wollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Nein. Aber die Sünde hätte ich nicht erkannt als nur durch das Gesetz. Und jetzt schaut euch mal an, was hier steht. Denn auch von der Begierde hätte ich gar nichts gewusst. Wenn ich das Gesetz gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Das Wort begehren und begehrenswert, wann kommt denn das zum ersten Mal in der Schrift? Es kommt relativ früh, oder? Das kommt relativ früh, das kommt im Garten Eden, kommt das, oder? Ab wann hat denn diese Frucht an diesem Baum im Garten Eden, ab wann hat die denn angefangen, so richtig begehrenswert auszusehen? Als das Gebot da war? Oder davor auch schon? Ich meine, sie waren begehrenswert davor auch, aber besonders begehrenswert war es, als es geheißen hat, du darfst davon nicht essen. Das ist der gleiche Effekt, schon dort. Schon dort. Und es ist interessant, dass Paulus hier sagt, von der Begierde, das erste Ding, schon im Garten Eden, hätte ich nichts gewusst. Wenn nicht da das Gebot wäre, hätte ich das gar nicht verstanden. Das hätte ich gar nicht gemerkt, das hätte sich gar nicht so gezeigt. Aber wenn ich von jedem Baum essen kann, dann ist es ja nichts Besonderes. Also muss ich da gar keinen Widerstand leisten, sozusagen, mit meiner Sünde. Das heißt, das Gebot, das Gesetz Gottes, das legt gnadenlos offen, was wirklich in uns drin ist, wenn es darauf ankommt, was Gott angeht. Gnadenlos legt es das offen. Also gnadenlos klingt ein bisschen blöd jetzt, weil ich meine, es geht um, wir sind durch Gnade errettet. Aber knallhart, nicht gnadenlos. Mit Gnade, mit sehr viel Gnade sogar, legt es das offen, muss man sagen. Ja. Die Sünde aber ergriff durch das Gebot, heißt es dann, die Gelegenheit und bewirkte jede Begierde in mir, denn ohne Gesetz ist die Sünde tot. Das heißt nicht, dass wir ohne, dass das Gesetz Gottes da ist, nicht schuldig sind, wenn wir sündigen. Das heißt das nicht. Aber die Kraft, die die Sünde in uns hat, ist viel kleiner, wenn es kein Gebot gibt. Es zeigt sich nicht so. Aber ich lebte einst ohne Gesetz, als aber das Gebot kam, lebte die Sünde auf. Er sagt also hier, ich lebte einst ohne Gesetz, aber als dann das Gesetz als Gebot kam, an mich gestellt wird, das ist wichtig, wenn das Gesetz mal an mich persönlich gestellt wird, dann lebt es in mir auf. Und das ist wichtig für uns auch. Du kannst über das Gesetz ganz viel lesen im Alten Testament, aber mit dir macht das erstmal gar nichts, denn du bist auf die Reise nie selber gegangen. Du liest davon, dass andere die Reise gemacht haben, aber selber hast du sie nicht gemacht. Ist ja auch schwierig, wenn man nicht unter dem Gesetz direkt ist. Ich lebte einst ohne Gesetz, als aber das Gebot, das ist ein anderes Wort, kam, lebte die Sünde auf, ich aber starb. Und das Gebot, das zum Leben gegeben, gerade das erwies ich mir zum Tod. Denn die Sünde ergriff durch das Gebot die Gelegenheit, täuschte mich und tötete mich durch dasselbe. So ist das Gesetz heilig, das Gebot heilig und gerecht und gut. Also es ist ganz wichtig zu verstehen, Römer 7 beschreibt, so wie ich es verstehe, nicht einen Menschen, der gläubig ist, aber immer wieder mal ein Problem mit der Sünde hat. Ich sage nicht, dass es nicht trotzdem Realität ist. Ich glaube, jeder von uns, keiner von uns kann sagen, ich bin vollkommen, ich sündige nicht mehr. Das wissen wir, glaube ich, alle, dass das nicht wahr wäre. Aber in Römer 7 geht es nicht darum zu sagen, es ist ja normal und es ist ja okay, als Gläubiger trotzdem zu sündigen. Ist halt so. Ich möchte ja, ich kenne ja Jesus, ich bin ja gläubig, aber ich sündige eben trotzdem. Also ist eben so. Ist der Normalzustand des Gläubigen. Das mag schon einigermaßen üblich unter Christen sein, aber es ist nicht, was hier in Römer 7 gelehrt wird, sondern Römer 7 ist die Beschreibung, wie das Gesetz die Erkenntnis der Sünde bringt. Die Entdeckungsreise, auf die ein Mensch geht, wenn er unter dem Gesetz ist. Das ist, wie ich den Abschnitt mittlerweile verstehe. Wir haben noch andere Verse, wir haben auch im Galaterbrief einen ganz, ganz umfangreichen Textabschnitt, wo es auch heißt, nochmal ganz klar, da geht es ja ganz, ganz viel ums Gesetz in Galatien. Da ist man ja sehr, sehr, hat man sehr geliebäugelt mit dem Gesetz, mit gesetzlichem Handeln. Und auch da muss Paulus viel, viel deutlicher werden. Da sagt Paulus viel deutlicher, das Gesetz war eigentlich euer Zuchtmeister, sagt er, das kennt ihr auch. Das ist ganz wichtig. So. Das sind ja alles Einsichten und Verständnisse, die ihr alle schon mal gehört habt. Also das Gesetz, das rettet nicht, man wird aus dem Halten des Gesetzes nicht errettet. Das haben alle schon 50 Mal gehört, 60, 100 Mal, weiß ich nicht. Ist nicht neu. Aber der Punkt ist, dass hier etwas drinsteckt, wo die Frage ist, ob wir das wirklich gemacht haben, diese Reise. Da steckt er drin. Ohne das Gesetz hätte ich die Sünde nicht erkannt. Und ich stelle jetzt ein bisschen eine provokative Frage. Kann jemand, der in der Zeit des Neuen Testaments lebt, also auch jetzt, kann jemand sagen, ich habe mich mit dem Gesetz nie befasst, aber ich glaube an Jesus. Ich bin erlöst. Ich habe die Gnade von Jesus voll angenommen. Kann man das sagen, wenn man nie das Gesetz überhaupt mal wenigstens einigermaßen verstanden hat? Kann man losgelöst vom Gesetz des Alten Testaments Christus erkannt haben? Kann man das? Also wenn ich jetzt geistlich-wörtlich das sage, nehme, was Paulus hier erklärt, wenn er sagt, durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Ich hätte die Sünde nicht erkannt ohne das Gesetz. Das heißt, was heißt das für uns? Brauchen wir das Alte Testament als Christen? Allein deswegen schon. Aber sicher, wenn wir uns nicht persönlich auf diese Reise begeben und uns mal vorstellen, was das bedeutet, unter diesem Gesetz leben zu müssen. Wir haben ja gar nicht die Chance, immer gegen diese Wand zu rennen. Wir sind nicht Juden. Wir sind nicht unter diesem Gesetz. Nicht so. Wir haben den Vorteil, meint man, nicht unter dem Gesetz zu stehen. Aber für manche ist es kein Vorteil. Sie haben die Bürde, diese Last nie wahrgenommen. Das Joch des Gesetzes. Sie haben sie nie wahrgenommen. Und ich denke, je weniger man das versteht, desto weniger versteht man die Gnade in Christus. Neutestamentgläubige nehmen die Abkürzung und steigen direkt beim Neuen Testament ein. Müssen nicht durchs Alte erstmal sich durchhangeln mit dem Leben, mit dem eigenen Leben. Du musst nicht unter diesem Gesetz, unter diesen Altarvorschriften, Speisevorschriften, du musst darunter nicht erst 1500 Jahre leben, um froh darüber zu sein, dass jetzt endlich Christus kommt. Sondern du nimmst die Abkürzung. Wir nehmen alle diese Abkürzung. Wir lesen davon und steigen aber mit unserem Leben sofort bei Christus ein. Und das ist nicht immer so einfach. Denn direkt beim Evangelium einzusteigen, ohne das Gesetz selber mal gespürt zu haben. Also ich halte das für ein Problem. Und deswegen ist es auch interessant zu sehen, die Schrift spricht ja auch von diesem Joch des Gesetzes. Erinnert euch vielleicht an das Konzil von Jerusalem in Apostelgeschichte 15, wo die Frage ist, ja, jetzt kommen die Heiden, die kriegen jetzt auch das Heil, heißt es dort. Petrus berichtet von Cornelius. Petrus berichtet davon. Und das sind einige, die aus den Pharisäern gekommen waren zum Glauben, sage ich mal. Die sind auch bei diesem Konzil dabei. Und die sagen, man muss sie beschneiden und sie das Gesetz Mose lehren. Apostelgeschichte 15, steht da drin. Und was sagen dann die Apostel? Sie sagen, ich habe mir das rausgeschrieben. Ich muss bloß die Seite finden. Hier. Apostelgeschichte 15. Einige aber von denen aus der Sekte der Pharisäer, die gläubig waren, traten auf und sagten, man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Mose zu halten. Die Apostel aber und die Ältesten versammelten sich, um diese Angelegenheit zu besehen. Als aber viel Wortwechsel entstanden war, sehr schön ausgedrückt, stand Petrus auf und sprach zu ihnen, ihr Brüder, ihr wisst, dass Gott mich vor langer Zeit unter euch auserwählt hat, dass die Nationen durch meinen Mund das Wort des Evangeliums hören und glauben sollten. Damit meint er, denke ich, auch, dass die Begegnung bei Cornelius. Und Gott, der Herzenskenner, gab ihnen Zeugnis. Petrus sagt, ich war bei Cornelius, der Geist kam sogar auf diese Familie, auf dieses Haus. Gott gab ihnen Zeugnis, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, wie auch uns. Und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, da er durch den Glauben ihre Herzen reinigte. Und jetzt kommt der interessante Vers. Nun denn, was versucht ihr, Gott, ein Joch auf den Hals der Jünger zu legen? Was meint ihr damit? Ihr wollt dem Cornelius jetzt sagen, er soll sich beschneiden lassen und sein ganzes Haus. Und ihr wollt jetzt denen das Gesetz Mose lehren. Das Joch wollt ihr denen jetzt geben. Obwohl Gott ihnen schon Zeugnis gegeben hat, dass sie den Geist jetzt haben. Ihr wollt ein Joch auf diese Jünger legen, das Joch, und das finde ich so herrlich, diesen Satz, dass weder unsere Väter, hier Psalm 119, oder? Ne? Psalm 119, also ein Joch, das Gesetz, das weder unsere Väter noch wir zu tragen vermochten. Gibt es im Neuen Testament noch ein anderes Joch als das Gesetz? Gibt es noch eine Stelle mit Joch? Ja klar, Matthäus, Matthäus 11. Da bräuchte man jetzt noch viel Zusammenhang vom Text, aber da heißt es, kommt zu mir, alle ihr mühseligen und beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Denn von dem Joch des Gesetzes wirst du nie Ruhe kriegen. Du wirst in die Ruhe Gottes nie eingehen durch das Gesetz. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das kann nur jemand wirklich verstehen, warum das sanft ist, wenn das andere Joch mal getragen hat. Ihr seht das. Jesus schreibt es deswegen, weil die das andere Joch gekannt haben. Er schreibt es nicht einfach uns, die wir niemals mit dem Gesetz was zu tun hatten. Der schreibt es denen, die das alte Joch kannten. Es ist wichtig, für sich persönlich zu verstehen, was es bedeutet hätte für uns, immer diesen furchtbar steilen Berg hochzuklettern, diesen Gesetzesberg. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir uns deswegen ganz, ganz stark immer wieder, wenn wir das Alte Testament lesen, ich weiß, wir versuchen immer auch den Christus im Alten Testament herauszufinden und auch zu zeigen, wie das zusammenhängt mit dem Evangelium. Und das ist wichtig, aber das ist genauso wichtig. Es ist nämlich Teil dessen. Wir müssen uns, denke ich, das habe ich für mich daraus gezogen, diese Lehre, wir müssen uns persönlich öfter mal als Juden unter dem Alten Testament fühlen, glaube ich, und wirklich uns damit befassen mal, was das bedeutet, dieses Gesetz halten zu müssen. Und wovon wir da freigemacht wurden. Wovon wir da freigemacht wurden in dem Gesetz des Christus durch den Glauben. Damit schließe ich das ab und würde jetzt einfach noch zum Abschluss mit uns gemeinsam beten. Ich denke, die Gebetsgemeinschaft, können wir das trotzdem mitmachen? Geht? Also, machen wir Gebetsgemeinschaft und ich schließe dann ab. Aus deinem Wort zu lernen und ich danke dir, dass du uns berufst dazu, dass du uns Verständnis schenkst, dass du uns das aufschließt durch den Geist. Ja, wenn wir betrachten, wo dein Werk beginnt, wo es aufhört, das ist unermesslich. Hilf uns, dass wir jetzt auch, wenn in dieser Zeit und in den kommenden Jahren, Jahrzehnten, wenn um uns herum die Dinge schwieriger werden, dass wir uns immer wieder an dieses Besondere erinnern, dass es uns hilft zu sehen, von was du uns freigemacht hast, von welchen Pflichten, von welcher Schuldigkeit, nicht von den Pflichten, aber von welcher Schuldigkeit du uns freigemacht hast durch dein Werk. Hilf uns, das mit Demut anzuerkennen, Herr, egal was kommen mag, egal wie viel noch kommt, wenn Anfechtung kommt, wenn Kriege kommen, wenn Umstände kommen, Herr, die versuchen uns von der Gemeinde wegzuziehen, die versuchen uns persönlich herunterzuziehen, Herr, in Sünde gefangen zu nehmen, Herr. Hilf uns, dass wir uns die Zeit nehmen, dein Wort ganz zu betrachten und es auch so zu verstehen, dass auch das Alte Testament nicht nur für, sondern schon eben auch an uns geschrieben ist. Herr, es ist wahr, wir sind keine Juden nach diesem alten Jochmodell und doch sind wir Juden, weil wir es geistig sind. Danke für deinen Zuspruch im Wort, dass wir diese Lösung durch dich haben, Herr Jesus. Wir bitten dich, dass du uns durch diese Zeit hilfst, auch da im Moment viel im Argen ist in der Welt. Hilf uns, diese Zuversicht zu forcieren, dass wir wissen, wir haben eine Zukunft vor uns, die nicht die Zukunft der Welt ist, Herr. Ich danke dir für diese Gemeinde, ich danke dir für diejenigen, die es leiten, die Verantwortung tragen und für diejenigen, die den Leib stärken mit ihren Gaben. Danke für die Gäste, die heute da waren. Ich bitte, segne alle, die da sind. Segne auch die Gäste aus der Ukraine, die jetzt heute da sind und gib ihnen Frieden im Herzen, Herr, mit allem, was jetzt kommen mag. Amen.